Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Mit einem kleinen Jubiläum, denn die Berliner Sophiensäle, die feiern 30-jähriges Bestehen und den Auftakt machen die Tanztage Berlin, die heute begonnen haben. 10 Jahre ist es her, dass Hitlers Mein Kampf wieder veröffentlicht wurde. Manche werden sich erinnern, es war diese Ausgabe mit unzähligen wissenschaftlichen Kommentaren. Sie ist immer noch auf dem Markt und hat sich unglaublich oft verkauft. Ein Gespräch hier bei Fazit mit dem Mitherausgeber Andreas Wirsching. Bourlem Sansal war heute in Berlin, der algerisch-französische Schriftsteller, der im Herbst aus der Haft entlassen wurde. Und wir beginnen diese Fazitausgabe mit einer Premiere, nämlich Egal von Marius von Mayenburg, der für seinen scharfen, aber auch humorvollen Blick in die Gesellschaft bekannt ist. Der Dramatiker und Regisseur Marius von Mayenburg schreibt seit vielen Jahren schon Beziehungs- und Gesellschaftskomödien für die Berliner Schaubühne. Sein neuestes Stück heißt Egal und feierte dort heute Deutschlandpremiere bzw. an der Nebenspielstätte am Kudamm. Es geht um ein aufgeklärtes und gebildetes Großstadtpaar, das glaubt, frei von klassischen Rollenvorstellungen zu sein. Doch die Ideale der beiden, die werden auf die Probe gestellt. Unser Kritiker André Mumot war dort und ist jetzt im warmen, sag ich mal, Fazitstudio. Hallo André.
Hallo.
Die Premiere fand nämlich im Kalten statt, so war sie zumindest angekündigt.
So war es angekündigt. Dieser Spielort am Kudamm direkt gegenüber eigentlich oder neben der ursprünglichen oder der eigentlichen Schaubühne ist so ein Ladenlokal, das leer steht und da konnte nicht geheizt werden. Und es ist ja gerade bitterkalt in Berlin und deshalb wurden wir vorgewarnt, wir sollen uns doch bitte alle möglichst warm anziehen. Es hat so für eine leichte Panik gesorgt im Vorfeld, aber da gab es Heizstrahler, es gab Tee, den die Schaubühne zur Verfügung gestellt hat und warme Decken und einzelne Besucherinnen und Besucher hatten sich sogar Wärmflaschen mitgebracht und insgesamt fand ich es dann eigentlich ganz gemütlich, weil das vor allen Dingen auch ein ganz besonderer Aufführungsort ist da am Kudamm.
Außer, dass der Raum zu kalt war, ist das ja eine Bühne, die mit einem, naja, Bühne ist vielleicht auch falsch, also eine Ausweichstätte, die mit einem Schaufenster den Berliner Abendkudamm so gewissermaßen mit einbezieht. War das Teil der Inszenierung?
Nein, nicht wirklich, aber es wurde schon atmosphärisch genutzt. Also die Bühne von Jan Pappelbaum ist wirklich ganz reduziert. Da ist wirklich nur so eine kleine Erhöhung vor diesem Schaufenster und darauf befindet sich ein Esstisch und eine kleine Kommode, also eine angedeutete Wohnsituation. Aber dahinter öffnet sich eben der Kudamm. Und es ist natürlich immer ganz lustig, weil die Passanten dann auch feststellen, da wird Theater gespielt. Es gab ein paar Jugendliche, die winkend plötzlich vor diesem Fenster standen. Aber insgesamt ist es dann eben doch Berlin und die Berlinerinnen und Berliner wissen, naja, da ist halt Theater. Also es gab keinen Menschenauflauf, obwohl es eben vor dieser großen, obwohl es dieses große, große Schaufenster gab, vor dem diese Aufführung stattgefunden hat. Und wir haben eben immer auch Berlin gesehen, das abendliche Berlin im Hintergrund.
Ja, und die Leute von draußen, die haben dann wahrscheinlich so eine Art Kammerspiel gesehen. Also so stellt man sich zumindest diese Geschichte vor, ein Ehepaar, was sich streitet oder in einen Konflikt gerät. Was ist denn das für eine Geschichte und was ist das für ein Paar?
Ja, also das ist ein relativ privilegiertes Paar, aber es gibt eine Differenz. Also wir steigen in diesen Abend ein und lernen Simone und Erik kennen. Simone ist eine erfolgreiche Ingenieurin in der Automobilbranche, die verdient ziemlich gutes Geld und steht vor einem beruflichen Aufstieg. Und Erik ist ein Literaturübersetzer, der wenig Geld verdient, aber mit vollem Herzen für die Kunst arbeitet. Vor allen Dingen aber haben die das Gefühl, dass sie auch irgendwie jetzt in so einem Alter sind, vermutlich so Mitte 40, wo das alles auf sie einstürzt, was das Leben von ihnen erwartet oder was sie selbst vom Leben erwartet. Und darüber setzen sie sich auseinander und das klingt dann zum Beispiel so.
Jetzt ist die Zeit, wo alle was von uns wollen. Jetzt sind wir am Höhepunkt unserer Leistungsfähigkeit. Ja? Jetzt müssen wir Kinder großziehen, Unternehmen leiten, Autos sicherer machen. Diskriminierung abschaffen, relevante Bücher schreiben, erfüllenden Sex haben, unsere Körper optimieren, den Planeten retten, glücklich sein. Jetzt haben wir die Kraft, wo wir das alles, jetzt sind wir in dem Alter, wo wir das alles schaffen können. Jetzt müssen wir Kraft haben für unsere Kinder und für unsere Eltern, die alt werden und massiv abbauen. Und im Pyjama auf die Straße rennen, die müssen wir gefälligst pflegen, damit sie nicht völlig würdelos als Menschenmüll im Sterbeheim. Verstehst du?
Ja, also da ist ein großer Druck vorhanden, ein Leistungsdruck, sowohl was die Beziehungsebene als auch was die Berufsebene anbelangt.
Ja, das hört sich auch relativ vertraut an, finde ich, wenn man sich in so einer bestimmten gesellschaftlichen Großstadtblase bewegt, wo dann manchmal doch Theorie und Praxis auseinanderklaffen oder, sage ich mal, Lässigkeit und doch ein Druck, der auf einem lastet. Ist denn dieser Konflikt zwischen den beiden überzeugend? Oder ich frage mal, wie entsteht überhaupt dann ein Konflikt?
Der Konflikt ist genau das. Die beiden haben sich am Anfang ihrer Beziehung gesagt, wir sind die Avantgarde. Wir wollen zeigen, dass man beruflichen Erfolg und Familie unter einen Hut bringen kann, und zwar ohne, dass da ein Geschlechtergefälle entsteht. So, jetzt muss man aber den Twist ansprechen, den Marius von Meinburg sich da ausgedacht hat. Es ist nämlich nur am Anfang diese Konstellation mit Simone und Erik, und nach dem ersten Streitgespräch wird das Ganze geswitcht. Plötzlich ist der Mann wieder der Erfolgreiche, der in der Automobilbranche arbeitet, und sie ist die Übersetzerin. Und dann werden Teile des Dialogs aus dem ersten Teil nochmal gespielt, Satz für Satz. Mhm. Und plötzlich ist das ein vollkommen anderes Stück. Es ist eine vollkommen andere Konstellation, weil in dem Moment, wo der Mann das Geld verdient und die Frau die Künstlerin ist und die Kinder hüten muss, ist derselbe Dialog ganz anders zu verstehen. Mhm. Und das wiederholt sich mehrmals im Verlauf des Abends, dass hin und her geswitcht wird und dass immer aus der vorherigen Konstellation was in die andere Konstellation mit hineingenommen wird. Und dadurch wird sozusagen permanent die Frage aufgeworfen, wie ist das heute eigentlich mit dem Geschlechterverhältnis? Wie ist es damit, wenn die Frau mehr Geld verdient oder der Mann mehr Geld verdient? Stimmen diese alten Klischees noch? Fallen die Menschen wieder in diese typischen Verhaltensweisen zurück und in so ein Dominanzverhalten einander gegenüber, auch in solchen Beziehungen? Und das ist ganz faszinierend anzusehen. Es ist nicht ganz neu. Auch Jasmina Reza hat in Dreimal Leben so eine Konstellation ähnlich durchgespielt, dass sich ein Abend immer wiederholt. Aber gerade wenn man das natürlich nicht weiß im Publikum, ist das völlig faszinierend, wenn man immer wieder feststellt, jetzt werden diese Rollen quasi getauscht.
Und wie werden die getauscht? Also wird das Stück zweigeteilt und in der zweiten Hälfte dreht sich das um, oder gibt es quasi so zwischendrin einen Switch, den man erstmal auch kapieren muss?
Genau, es ist eigentlich ganz unauffällig. Es geht immer ein kleiner Streit zu Ende, und dieser Streit endet auch immer mit dem Wort egal.
Ach, deshalb der
Deshalb Titel. Heißt das Stück nämlich egal, und das finde ich ganz schön, weil das so lapidar ist und gleichzeitig dieses Wörtchen egal bedeutet, wir können weitermachen, auch wenn wir uns eigentlich nicht einig sind. Die Alternative wäre tatsächlich die Trennung. Die steht auch in diesen Konstellationen die ganze Zeit im Raum. Aber solange noch egal gesagt werden kann, geht's immer irgendwie weiter. Und das reicht eigentlich schon. Dann geht einer von beiden ab. Und wenn er wiederkommt, ist er sozusagen in einer anderen Rolle da. Also ist er in dem Fall der Mann plötzlich der Großverdiener. Wenn der Mann abgetreten ist, ist die Frau wieder die Großverdienerin. Und es geht weiter. Es wird aber immer ein Stück weiter erzählt dabei. Das passiert, glaube ich, dreimal, dass sich das ändert im Verlaufe des Abends. Und immer kommt man sozusagen der Frage näher, können wir in dieser Ungleichheit, in dieser wirtschaftlichen Ungleichheit in der Beziehung eigentlich weitermachen oder nicht?
Ein Abend, der doch bestimmt von den beiden Darstellern lebt.
Absolut. Marie Burchert und Stefan Stern sind da heute Abend auf der Bühne aufgetreten. Und wir haben das ja am Anfang eben in dem Einspieler auch gehört. Das ist schon so ein sehr kräftiger, fast schon derber Komödienton, der da am Anfang auch angeschlagen wird. Und das ist dann aber ganz faszinierend, weil in jedem Segment des Abends sind auch die Rollen ganz anders gespielt. Plötzlich werden da ganz feine, ganz leise Töne angeschlagen. Dann wird wieder sehr intensiv gestritten in einer anderen Konstellation. Und dieses Hin und Her, was die beiden Darsteller da leisten, das wird immer faszinierender. Das hat mir am Anfang noch nicht so gut gefallen. Da dachte ich, naja, das ist jetzt sehr konventionelles Komödienspiel, Beziehungskrise, was wir da auf der Bühne erleben. Aber in der Variation, auch eben wenn man die Sätze nochmal hört, die man schon einmal gehört hat, und es kommt wirklich auf jede Nuance an, wie sie plötzlich anders gesprochen und gespielt werden, dann ist das ganz faszinierend anzusehen. Und sie sind vor allen Dingen dann auch beide sympathisch. Das ist das, was mir wirklich gefällt an diesem Stück. Das ist eben nicht am Ende so ist, dass der Mann oder die Frau die Schuldigen sind in dieser Beziehungskrise, sondern es wird klar gemacht, beide müssen ihren Anteil leisten, und die großen Konzepte funktionieren vielleicht nicht, aber wenn sich beide irgendwie anstrengen, kann es vielleicht zumindest egal sein.
André Mumot über Egal, das neue Stück von Marius von Meinburg, das heute Abend seine Deutschlandpremiere an der Ersatzspielstätte der Berliner Schaubühne feierte. Es sind alle Vorstellungen ausverkauft. Die nächste, ich sag's trotzdem, ist am 17. Januar. Salman Rushdie, Daniel Kehlmann, Hertha Müller und Margaret Atwood, das sind nur einige prominente Namen der großen Solidaritätskampagne, die sich für die Freilassung des algerisch-französischen Schriftstellers Boualem Sansal engagiert haben. Fast ein Jahr lang war der Autor und Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels in algerischer Haft. Ein Gnadenbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führte im November dann überraschend zur Freilassung. Dafür wollte sich Boualem Sansal persönlich bedanken und ist nach Berlin gereist. Heute hat er den Bundespräsidenten im Schloss Bellevue getroffen. Meine Kollegin Linda Schildbach, sie konnte vorab mit dem Autor reden.
Zurückgenommen und doch wieder bei vollen Kräften wirkt der 81-jährige Boualem Sansal an diesem Wintertag. Nicht einmal 2 Monate ist es her, dass der Schriftsteller aus der algerischen Haft entlassen und kurzzeitig in ein Berliner Militärkrankenhaus gebracht wurde. Am liebsten hätte Sansal dem Bundespräsidenten am 12. November sofort persönlich gedankt. Deutschland habe ihn befreit, so Sansal.
C'est l'Allemagne, c'est le président allemand qui m'a libéré. Donc normalement j'aurais dû venir le jour même de mon arrivée.
Aus terminlichen Gründen sei allerdings erst jetzt ein Treffen möglich gewesen. Welche Dankesworte wählt man als Schriftsteller für solch einen Moment?
Ich bin sehr spontan. Ich kann es nicht ertragen, Dinge vorauszuplanen. Natürlich bereite ich etwas in meinem Kopf vor, aber nie zu sehr, weil es sonst nicht authentisch ist. Ich mag, wenn es von Herzen kommt.
Und er nennt die Dinge beim Namen. Nie hätte Boualem Sansal gedacht, dass er dafür mal ins Gefängnis muss. Doch als er sich im Oktober 2024 in dem extrem rechten französischen Magazin Frontière zum Grenzkonflikt um die Westsahara zwischen Algerien und Marokko äußerte, sah das algerische Regime eine rote Linie überschritten. Kurz danach wird Sansal am Flughafen von Algier festgenommen. Für ihn völlig überraschend.
Als ich verhaftet wurde, wusste ich eine Woche lang nicht, wo ich war. Da ist eine Lücke. Am Flughafen wurde mir eine Kapuze über den Kopf gezogen, Handschellen angelegt. Personen in Zivil brachten mich an einen geheimen Ort. Ich nehme an, es war der Geheimdienst. Sie durchsuchten mein Handy, stellten Fragen. Aber nur weil ich Sarkozy oder Macron kenne, bin ich ein Spion. Das sind Freunde.
Landesverrat, Spionage, Terrorismus. So die Vorwürfe.
Das ist das Ende der Welt, meines Lebens. Ich dachte, jetzt ist es vorbei. Sie werden mich zum Tode verurteilen oder zu lebenslanger Haft. Hier komme ich nie mehr raus.
Am Ende verurteilt der Richter den krebskranken 80-Jährigen zu 5 Jahren Haft und einer Geldstrafe. Sansal, dessen Romancharaktere auch von Algerien als einem Freiluftgefängnis reden, sitzt nun im Hochsicherheitsgefängnis mit Terroristen, Mördern, Islamisten, abgeschottet von der Außenwelt, ständig überwacht. Auch das Schreiben bietet ihm keine Ausflucht.
Ich stellte fest, dass ich nicht schreiben konnte, nicht unter diesen Bedingungen. Fürs Schreiben muss ich bei mir sein, weit weg von allem. Im Gefängnis war ich keine Sekunde allein. Also, was tun? Ich habe in meinem Kopf geschrieben, aber ich konnte mir nie genug merken. Am nächsten Tag hatte ich es vergessen.
Sansal hat während der Haft Mühe zu sprechen. Er verliert die Hälfte seines Vokabulars und körperlich schwinden seine Muskeln. Sein französischer Anwalt darf nicht ins Land reisen. Erst nach einem Hungerstreik erlaubt man Sansals Ehefrau, ihn im Gefängnis zu besuchen. Nur durch andere Insassen bekommt er von den diplomatischen Bemühungen mit. Langsam verbessern sich seine Haftbedingungen. Er sei der Gefangene des Präsidenten gewesen, so Boualem Sansal. Ein diplomatischer Faustpfand zwischen Algerien und Frankreich. Deutschlands leise Diplomatie bot da einen Ausweg. Am 11. November 2025 gab der algerische Staatschef dem Gnadengesuch des Bundespräsidenten statt und ließ Boualem Sansal frei. Erst dann erfuhr der Schriftsteller von der breiten internationalen Solidaritätskampagne.
Es war das reinste Glück, zu wissen, es gab Leute, die ein ganzes Jahr lang, jeden Tag in Frankreich, Deutschland, anderswo, sich engagiert für mich haben. Was für eine außergewöhnliche Mobilisierung, wie sie Druck auf die Regierung ausübten.
Das gebe ihm Kraft, sich auch für die anderen Journalisten und Schriftsteller einzusetzen, die noch immer ohne fairen Prozess in algerischer Haft sind. Die Hoffnung bringt Dinge in Bewegung, sagt Sansal und denkt dabei auch an einen Algerienbesuch des Papstes, der sehr wahrscheinlich ist, oder ein mögliches Ende des Regimes. Könnte ihm diese Aussage schon gefährlich werden? Doch auf seine Worte zu achten, bedeutet für ihn Selbstzensur, sagt der Autor.
Denn Selbstzensur ist eine Form von Lügen. Das habe ich nie geschafft. Ich schreibe zuerst und denke dann nach.
Boualem Sansal ist frei, aber nicht frei gesprochen worden. Diese Ungerechtigkeit nagt an ihm. Im Raum nebenan sind Polizisten zu seinem Schutz. Er trägt noch das dunkle Sakko und den Pullover vom Tag seiner Festnahme. Sein sonst langes weißes Haar wächst erst langsam wieder nach. Sein algerischer Pass ist deaktiviert. Es ist eine fragile Freiheit. Aber nun kann Boualem Sansal wieder schreiben, wenn auch nicht direkt über seine Haft.
Ich hätte meine kleine persönliche Geschichte gern erzählt, aber welchen Wert hätte das? Das gibt's überall. Die Welt funktioniert schlecht aus zahllosen ideologischen Gründen. Und dennoch träumt man beim Schreiben immer von einem Roman, der alles erklärt. Mal sehen, was dabei rauskommt.
Der algerische Schriftsteller Boualem Sansal. Linda Schildbach hat ihn bei seinem Besuch in Berlin getroffen. Jahrzehntelang war es in der Bundesrepublik verboten, Hitlers programmatische Schrift Mein Kampf wieder zu veröffentlichen. Doch dann lief das Urheberrecht aus und die Frage, die stellte sich neu, wie man damit umgehen sollte. Es dauerte nicht lange und das Münchner Institut für Zeitgeschichte stellte eine kommentierte Ausgabe vor und dieses umfangreiche Werk mit rund 3500 Anmerkungen, das erschien genau vor 10 Jahren, 2016 im Januar. Die Erstauflage war klein und sofort vergriffen. Innerhalb des ersten Jahres wurden mehr als 90.000 Exemplare verkauft. Auch wenn man es nicht so gerne so nennen will, Mein Kampf, das war ein Bestseller. Und es ist auch seit 2022 kostenlos online verfügbar. Mit herausgegeben hat den Band damals Andreas Wirsching, ehemaliger Direktor des Instituts für Zeitgeschichte. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Wirsching.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Es gab ja große Befürchtungen damals, diese Hetzschrift von Adolf Hitler wieder breit zugänglich zu machen. Der wahnsinnige Verkaufserfolg hat die Kritiker dann aber offenbar nicht beflügelt.
Nein, ich meine, dieser Verkaufserfolg war für uns selber überraschend in dieser Form, dass das Interesse international wie national extrem groß sein würde. Das war dann schon 2015 deutlich erkennbar. Trotzdem, wir haben von Anfang an gesagt, also wir scheuen jetzt nicht die Öffentlichkeit, im Gegenteil. Wir wollten, weil das so ein problematisches Manuskript ist, gewissermaßen laserstrahlartig die Aufmerksamkeit nach Auslaufen des Urheberrechts 2016 auf diese kritische Edition richten. Und insofern war uns die Öffentlichkeit ganz recht, aber in der Form, wie sie dann kam, hat sie uns damals echt überrumpelt, muss man sagen.
Wie viele Ausgaben sind denn jetzt insgesamt verkauft worden? Kann man das sagen? So in den letzten 10 Jahren?
Das kann man sagen. Wir haben bis Sommer 2025, also vor einem halben Jahr, etwa 112.000 Exemplare verkauft.
Okay, das ist eine ganze Menge.
Das ist die 14. Auflage.
Aber man sieht daran auch, wenn ich sage 90.000 im ersten Jahr, also es war dieser rasche Verkaufserfolg und dann doch ein bisschen ein Nachplätschern in den kommenden Jahren, kann man so sagen. Oder liegt es auch daran, dass es jetzt online zur Verfügung steht?
Naja, es ist vielleicht beides. Also der erste Hype war natürlich in diesem ersten Jahr. Das war in gewisser Weise sensationell damals. Etwas völlig Neues. Und das hat sich, wie das ja immer ist, nach etwa einem Jahr gelegt. Und seitdem plätschert die Verkaufszahl so vor sich hin. Allerdings muss man sagen, es verkauft sich eben auch weiter, was uns selber etwas überrascht hat. Die Konkurrenz durch die Online-Ausgabe ist also nicht so, dass sie jetzt den Verkauf völlig zuschüttet. Das nicht. Aber es ist jetzt beides verfügbar und das ist auch gut so. Ich meine, geschäftliche Interessen haben wir daran sowieso nicht. Es ist ja eine reine Eigenleistung des Instituts für Zeitgeschichte gewesen.
Wie erklären Sie sich den Erfolg, Herr Wirsching? Ist da auch Voyeurismus dabei?
Ja, das kann man vielleicht so formulieren, wenn man es negativ formuliert. Man kann es natürlich auch umgekehrt formulieren und sagen, es ist auch durchaus ein großes sachliches Interesse daran gewesen. Ich meine, der Nationalsozialismus und alles, was damit zusammenhängt, die schrecklichen Geschehnisse des 20. Jahrhunderts sind ohne die Person Hitlers so in dieser Form nicht vorstellbar. Dazu kommt noch, dass Mein Kampf so einen Mythos umgeben hat. Das war so ein bisschen für viele eine Blackbox, denn wie Sie ja auch schon gesagt haben, offiziell durfte man es nicht nachdrucken. drucken bis 70 Jahre nach dem Auslaufen des Urheberrechts. Und dadurch wurde da ziemlich viel reinprojiziert. Und das war sicherlich der Treiber, warum dann auch so viel Neugier entstand und sich das doch so überraschend gut verkauft hat.
Ja, und man hat den Bürgern der Bundesrepublik Deutschland damals vor 10 Jahren offenbar auch zugetraut, damit dann vernünftig umzugehen. Glauben Sie, das wäre heute auch noch so?
Ich glaube schon, dass das heute noch so wäre. Das Wichtige ist ja damals gewesen und das gilt für heute genauso, dass dieser Text, der ein gewalttätiger Text ist, ein rassistischer, ein übler Text ist von Hitler, nicht gewissermaßen frei herumvagabundiert, vor allem im Internet, wo er damals auch schon völlig frei erhältlich war, aber eben unkommentiert. Und das Wichtige ist, dass man in einem explizit aufklärerischen Sinne diese vielen propagandistisch verzerrten Halbwahrheiten, teilweise auch Lügen, diese Propaganda eben dekonstruiert. Und dafür dient der historisch-kritische Kommentar. Und das haben die Menschen in Deutschland sehr gut aufgenommen, bin ich doch der Meinung. Und das wäre heute ähnlich. Da hätte ich keine Bedenken.
Von Anfang an hat der Umfang der Fußnoten teilweise ja auch fast, ja, ich sage jetzt mal Gespött ausgelöst. Der Historiker Götz Ali, der schrieb, man könne vor lauter Kommentaren den Text kaum lesen. Die Kommentare, die würden sich, Zitat, wie so ein Cordon sanitär darum legen. Hat er damit einen Punkt getroffen damals?
Also diese Kritik, die ist häufiger formuliert worden. Ich bin nicht so der Meinung, dass das wirklich einen Punkt trifft. Man kann sicherlich darüber streiten, ob die eine Fußnote vielleicht redundant war und vielleicht manches auch etwas weniger stark zum Ausdruck gekommen ist, als man es wünschen würde. Entscheidend war ja zunächst mal, dass der Text von Mein Kampf im Original Druck von 1925 und 26 wieder aufgenommen wurde. Also auch wissenschaftlich ist das eben die erste wirklich verwendbare Edition gewesen. Und diese Fußnoten umzingeln gewissermaßen den Text. Und unser Prinzip war, es gibt keine Seite Hitler, ohne dass nicht auch die Fußnoten zur Kenntnis genommen werden müssen. Das scheint mir bis heute ein völlig sinnvolles Verfahren, auch wenn der eine oder andere vielleicht fand, dass ein bisschen viel des Guten getan ist. Aber das ist eine Frage der Abwägung, was das Wichtigere ist.
Also Fußnote als Prinzip kann man dann schon sagen.
Das kann man
als
sagen.
Als kritischer Ansatz.
Absolut.
Per se.
Zumal ja auch häufig auch gesagt worden ist, ja, man könne den Text auch so verstehen, jeder kann ihn lesen, das ist natürlich grundfalsch. Dieser Text ist extrem voraussetzungsvoll und verlangt unendlich viel Wissen auch über die Kontexte der Weimarer Republik damals und auch der Zeit bis 1925, sodass man ihn eben nicht einfach so versteht, sondern er braucht, selbst für wissenschaftliche Nutzer, aber natürlich vor allem für ein Laienpublikum, braucht er diese aufschließende Kraft der kritischen Edition.
Mhm. Jetzt leben wir ja in einer Zeit des Rechtsrucks schon seit ein paar Jahren. Würden Sie sagen, das könnte da auch nochmal neu aufleben, dieses Werk? Oder tut es das da schon? Weiß man da was darüber?
Ja, die Sorgen darüber waren 2015, 16 ziemlich groß von mancher Seite, dass das eben ein Erstarken oder ein Reservoir des neuen Rechtsradikalismus sein könnte. Es gibt dafür aber überhaupt keine Hinweise. Im Gegenteil, ich glaube, es gibt kaum ein Buch, was so intensiv verfolgt worden ist in seinem Verkaufsschicksal gleichsam, wie dieses Mein Kampfwerk. Und es gibt überhaupt keine Hinweise, dass etwa die AfD oder andere rechtsradikale Gruppen sich da bedient hätten oder sogar Oberwasser gewonnen hätten. Also insofern, glaube ich, hat es wirklich seinen aufklärerischen Zweck wirklich erfüllt.
Also ein voller Erfolg, die Wiederauflage von Hitlers Mein Kampf vor 10 Jahren in einer kommentierten Ausgabe mit herausgegeben, damals vom früheren Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, Andreas Wirsching. Herr Wirsching, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Weltweit gibt es Empörung über kinderpornografische Bilder, erstellt mit dem KI-Chatbot Grok und verbreitet über die Plattform X von Elon Musk. Die EU-Kommission startet nun Untersuchungen. Sie wies die Plattform X an, alle Dokumente und Daten zu Grok bis zum Jahresende aufzubewahren. Die auf X verbreiteten Bilder von unbekleideten Frauen und Kindern seien rechtswidrig und empörend, erklärte die Kommission heute. KI-generierte sexualisierte Darstellungen waren zuletzt von der Bundesregierung sowie von Großbritannien und Frankreich kritisiert worden. Das KI-Instrument Grok hatte auf Anforderungen Bilder von Frauen und Minderjährigen in extrem knapper Kleidung erzeugt, auch von Personen des öffentlichen Lebens. Die EU-Kommission erklärte dies bereits als illegal. Elon Musk tat die Kritik jedoch ab. US-Präsident Trump findet, dass viele internationale Institutionen überflüssig oder schlecht verwaltet sind, auch im Kultur- und Bildungsbereich. Per Dekret hat er verfügt, dass die USA aus 66 Organisationen austreten. Dazu gehört etwa Education Cannot Wait, ein Bildungsfonds, der von UNICEF verwaltet wird. Ebenso betroffen ist die Internationale Studienzentrale für die Erhaltung und Restaurierung von Kulturgut, eine zwischenstaatliche Organisation in Rom, die sich der Denkmalpflege von Weltkulturerbestätten widmet. Die USA unter Trump verlassen auch die UN University, auch Weltuniversität genannt, die Denkfabrik der Vereinten Nationen. Für den Betrieb des Potsdamer Garnisonkirchturms sollen keine Bundesmittel gewährt werden. Das geht aus einer Antwort von Kulturstaatsminister Weimar auf eine Anfrage der linken Bundestagsabgeordneten Isabel Vandré hervor, die diese heute veröffentlichte. Es liege in der Verantwortung der Garnisonkirchenstiftung, den Betrieb dauerhaft zu finanzieren, so Weimar. Der neue Turm der Potsdamer Garnisonkirche war im Sommer 2024 eröffnet worden. Die Stiftung musste nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr Mittel aus einem kirchlichen Krisenfonds in Anspruch nehmen, um den Betrieb zu finanzieren. Hintergrund waren die geringen Besucherzahlen, die mit rund 30.000 nur halb so hoch ausfielen wie erwartet. Der Wiederaufbau des im Krieg zerstörten Turms war von Protesten begleitet gewesen. Kritiker sehen die Garnisonkirche als Symbol für die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Französische Übersetzer, Schriftsteller und Korrektorinnen von asiatischen Comics schlagen Alarm. Sie sehen ihre Berufe durch künstliche Intelligenz bedroht. Das Kollektiv La Bande Illustrée veröffentlichte heute ein Manifest, über das die Zeitung Le Figaro berichtet. Die Angst vor der KI wachse bei jenen, die japanische, koreanische und chinesische Comics ins Französische adaptieren, betonte eine französische Übersetzerin. Die Spezialisten befürchten, dass KI-Anwendungen wie ChatGPT oder Midjourney sie langfristig überflüssig machen. Die Comic-Übersetzerin Anaïs Coquelin sagte, japanische Verlage wollten, Zitat, die gesamte französische Redaktionsarbeit umgehen. Das Kollektiv La Bande Illustrée wünsche sich daher, dass frankophone Verlage sich ihrer Sache anschlössen.
Die Kulturnachrichten hier bei Fazit. Seit 30 Jahren finden die Tanztage Berlin in den Sophiensälen statt, solange es die Sophiensäle schon gibt. Eine Jubiläumsausgabe des Festivals, also das traditionell zu Beginn des Jahres stattfindet und richtige Besucheranstürme auslöst. Es ist schließlich das bekannteste Nachwuchsfestival Deutschlands. Heute war Eröffnungsabend mit verschiedenen Premieren und unsere Kritikerin Elisabeth Nehring hat diesen Abend für Fazit verfolgt. Hallo Elisabeth.
Hallo.
Was macht die Tanztage denn eigentlich so besonders? Ist da vielleicht auch immer so ein bisschen der Spirit des noch frischen Jahres mit dabei?
Auf jeden Fall. Hier geht es natürlich einerseits darum, dass sich alle wieder treffen zum neuen Jahr. Es ist ja immer ein bisschen auch ein Familientreffen der Tanzszene, quasi die Weihnachtsfeier der Berliner Tanzszene, ja. Aber es geht natürlich auch immer wieder um Entdeckung, um Namen, die man noch nicht kennt, neue Ideen, neue frische Zugänge zum Tanz. Und für die KünstlerInnen, die hier auftreten, geht es natürlich darum, ihre ersten und inzwischen auch zweiten oder dritten Arbeiten zu zeigen. Das wird jetzt nicht mehr ganz so streng gesehen wie in den ersten Jahren und dann vielleicht einen Schritt weiterzukommen. Und tatsächlich haben einige ProtagonistInnen des Tanzes, die heute große Namen sind bei den Tanztagen, ihre ersten Arbeiten gezeigt. Und inzwischen ist es auch so, dass ein Auftritt bei diesem Festival quasi gleich in die erste Reihe katapultieren kann, wenn man Glück hat. So zum Beispiel Ewa Cianowska, eine polnische Tänzerin und Choreografin, die hat im letzten oder vorletzten Jahr, das weiß ich nicht mehr ganz genau, mit einem dreistündigen Duett hier Premiere gehabt und ist jetzt in diesem Jahr 2026 zur Tanzplattform damit eingeladen. Das ist ja quasi das Theatertreffen der Tanzszene in Deutschland. Das findet alle zwei Jahre statt und zeigt die bemerkenswertesten Stücke. Und das ist natürlich ein ganz schön großer Sprung von den Tanztagen zur Tanzplattform.
In dieser Ausgabe will das Festival die prekäre Lage der freien KünstlerInnen besonders beleuchten. Da fragt man sich sofort, ob ein Tanzfestival damit nicht ein bisschen überladen ist. Es geht doch ums Tanzen, es geht doch um Körper und Bewegung.
Auf jeden Fall. Überladen würde ich trotzdem nicht sagen, denn der Tanz versteht sich ja durchaus als eine Kunstform, in der sich gesellschaftliche und politische und soziale Phänomene spiegeln und auch einen Ausdruck finden, der vielleicht ein bisschen subtiler, unbestimmter, mehrdeutiger ist, als es zum Beispiel so im Theater passiert. Und ein Thema wie prekäre Arbeit, ja, im Rahmen des freien künstlerischen Produzierens, das ist ja was, was die KünstlerInnen aus dieser Szene quasi täglich am eigenen Leibe erleben, mit allen Konsequenzen. Ich sage mal, das ganze Thema der unsichtbaren Arbeit, das tägliche Training, das Antragsschreiben oder auch der Unsicherheit, wird das nächste künstlerische Projekt bewilligt oder auch der Erschöpfung, man muss immer mehrere Jobs machen. Das alles hat ja somatische Auswirkungen, die von den TanzkünstlerInnen auch nochmal aufgenommen werden und in ihre choreografischen Arbeiten einfließen.
Wie hat sich das denn heute gezeigt und was gab es überhaupt heute Abend zu sehen?
Ja, also das Thema, Überthema hat sich in dem Solo Edit for Love gezeigt. Zum Beispiel, dass heute Abend von Caro Sharkey getanzt wurde, an anderen Abenden von Dominique McDougall. Beide sind verantwortlich für die Choreografie und tanzen dann immer abwechselnd. Und dieses Solo thematisiert eigentlich auf so eine sehr humorvolle Weise diese ständig wechselnden Jobs, die freie TänzerInnen annehmen müssen, um überleben zu können. Auf der Bühne sehen wir erstmal, kommt so eine Figur im Krümelmonster-Elmo-Kostüm. Das ist wirklich total süß und auch witzig. So eine Art Maskottchen, das versucht, das Publikum zu unterhalten, sei es mit Tanzschritten, die eben in diesem Kostüm sehr ulkig aussehen, oder durch Animation zum Mitmachen. Und später geht es dann ohne Kostüm weiter durch verschiedene Formen der Unterhaltungskultur. Die Tänzerin erzählt dann von ihrem Traum vom Nussknacker-Ballett. Sie zaubert, sie tanzt und am Ende baut sie eine Pole-Stange zusammen, an der es dann einen erotischen Pole-Dance gibt. Und ich meine, der Anfang war wirklich witzig und es war auch nicht so, dass ich nicht gerne zugeschaut hätte, aber im zunehmenden Verlauf war ich doch ein bisschen überrascht, wie konventionell die Ideen geblieben sind und wie wenig doch am Ende auch ein bisschen von dieser Erschöpfung zu spüren war, die eigentlich mit diesem Stück auch thematisiert werden sollte.
Es gab ja auch noch ein Stück, wo eine 81-jährige Performerin auf der Bühne stand. Die gehört wahrscheinlich auch nicht zum Nachwuchs, oder?
Nein, nicht zum Nachwuchs. Das ist die Tänzerin Nanyek K., eine Frau, die 1978 aus Indonesien nach Berlin kam, um hier als Model zu arbeiten. Und in Indonesien war sie zur höfischen Tänzerin ausgebildet worden, in einer der dortigen Tanztraditionen. Und beide beruflichen Erfahrungen, also die traditionellen Tänze und das Modeln, das sieht man auf der Bühne. Sie wird von dem Choreografen Ji Chan inszeniert, der auch mit ihr zusammen auf der Bühne steht in dieser Performance. Und die beiden bewegen sich so in immer wechselnden Kostümen. So, es gibt so eine Ecke, wo sie dann immer wieder hingehen und vor den Spiegeln sich neu umziehen. Und sie bewegen sich aber eben wie über einen Laufsteg miteinander, auch gegeneinander. Und für mich war das eigentlich Bemerkenswerte an dieser Vorstellung gar nicht so sehr die Performance, obwohl Nanyek K. das auch natürlich noch immer sehr beeindruckend macht. Dennoch, muss ich sagen, war das choreografisch ein bisschen sehr übersichtlich. Aber die Musik, die live auf der Bühne gespielt wird, das hat, fand ich außergewöhnlich, denn da hat sich sehr lauter Techno mit so traditionellen Schlaginstrumenten gemischt. Also das war irgendwie toll.
Heute gestartet, wie immer, in den Sophiensälen die Tanztage Berlin mit einem wirklich umfangreichen Programm. Vielen Dank, Elisabeth Nehring.
Gerne.
An die 60 Plenarsitzungen gibt es pro Jahr im Bundestag, mit hunderten Reden, bis zu 30.000 Drucksachen in einer Wahlperiode, von Gesetzentwürfen bis zu kleinen und großen Anfragen. Das ist eine Menge schriftlicher Output und er wird natürlich auch irgendwo archiviert. Seit 1949 existiert die Bibliothek des Deutschen Bundestags. Seit 22 Jahren ist sie im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus beheimatet, ein Ort, an dem man nicht nur Drucksachen, sondern auch Literatur für die Parlamentsarbeit findet. Heute schauen wir uns im Rahmen unserer Bibliotheksreihe diesen Ort näher an, zusammen mit unserer Reporterin Katharina Thoms und dem Bibliotheksleiter.
Sie haben also hier diesen Rundkörper, der in einem Gebäude, das ansonsten ja rein rechteckig ist, dass also da von außen eine Anmutung wie eine mittelalterliche Burg, die sich aber in dem Moment öffnet, wenn Sie praktisch hindurchgehen. Durch die Tür hindurchgehen und dann öffnet sich das, die Sichtachse hier zum Reichstag, zum Parlament.
Der Blick fällt ins Untergeschoss, in den runden, hellen Lesesaal, aufs Wasser. Die Spree funkelt in der Sonne.
Mein Name ist Holger Scherer. Ich bin Historiker von meiner Ausbildung her und bin seit knapp 9 Jahren Leiter der Bibliothek des Bundestages.
Über 5 Stockwerke zieht sich der Rundbau in die Höhe. Großzügig sind Schreibtische aus hellem Holz mit Computern verteilt, Regale voller Zeitschriften, Bücher. Zu sehen ist aber hier nur ein Bruchteil der rund 1,6 Millionen Bände. Es ist kaum jemand da, keine Sitzungswoche, sagt Scherer. Aber auch sonst haben Digitalisierung und Homeoffice seit der Pandemie das Nutzungsverhalten verändert.
Die Auskunft, was nicht digital verfügbar ist, interessiert oder existiert für mich nicht. Die bekommen wir immer häufiger.
Rund 2/3 des Budgets wird inzwischen für digitale Anschaffungen ausgegeben, nutzbar übers Intranet des Bundestags.
Weil die Bibliothek diese Texte lizenziert hat.
Wer die Bundestagsbibliothek in Präsenz nutzt, tut es aus Überzeugung.
Ich nehme mir schon in den Sitzungswochen oft sehr spontan einfach mal, wenn ich auch mal weg will aus diesen unruhigen Räumen, die Zeit, mich doch zu informieren. Ja, mein Name ist Rolf Mützenich. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Köln 3.
Und in der vergangenen Wahlperiode SPD-Fraktionschef. Da hatte Mützenich weniger Zeit für die Bibliothek.
Wahrscheinlich auch zu meinem Leidwesen. Vielleicht wäre ich dem einen oder anderen Fettnäpfchen entgangen.
Mützenich liest vor allem aktuelle Politik, geschichtswissenschaftliche Zeitschriften als Basis für eigene Reden, Aufsätze.
Die Bibliothek ist ein Refugium und man kann auch vielleicht dort mal besser nachdenken als woanders.
Alle Abgeordneten können die Bundestagsbibliothek nutzen, auch Mitarbeitende der Büros, der wissenschaftliche Dienst, Studenten, Journalistinnen. Bibliotheksleiter Scherer hält ein paar Schritte weiter am Regal eine Art altes Schulheft in der Hand.
Also zum einen habe ich Ihnen das Akzessionsjournal des Parlamentarischen Rates hier mal rausgezogen. Sie sehen also Eintragungen mit Füller.
Fein säuberlich. Die Grundlage der Bibliothekssammlung. 1000 Bände aus der Gründungszeit der Bundesrepublik. Auch in den historischen Beständen wird immer wieder recherchiert. Wie in einem lang vergessenen Buch von Jeanette Wolf.
Das war eine jüdische Abgeordnete, Jeanette Wolf, die tatsächlich den Holocaust überlebt hat, dann 1946 zurückgelaufen ist aus dem letzten KZ nach Berlin, eine Woche später sich bei der SPD im Wedding gemeldet hat und gesagt hat, ich möchte dieses Land wieder mit aufbauen.
Wolf wurde eine der ersten Frauen im Bundestag. Und wiederentdeckt für das Buch von
Nathalie Weiß. Ich bin Historikerin und arbeite in den wissenschaftlichen Diensten des Deutschen Bundestages und nutze die Bibliothek natürlich fast täglich.
Nicht nur für dieses Buchprojekt, auch für den Arbeitsalltag. Fragen der Abgeordneten, die Weiß beim wissenschaftlichen Dienst bearbeitet, es ginge nicht ohne Bibliothek.
Man denkt ja immer, alles gibt's im Internet, stimmt aber nicht.
So oft es geht, kommt Nathalie Weiß persönlich. Nutzt die Nichterreichbarkeit für ausgeruhte Recherchen, die am Ende Basis sind für politische Entscheidungen.
Natürlich, es gibt auch Deadlines, da kann man nicht dran rütteln, das ist so. Aber manchmal ist es doch einfacher möglich, sich tiefer mit den Dingen zu beschäftigen, als man denkt.
Die Historikerin Nathalie Weiß über das Recherchieren in der Bibliothek des Bundestags. Morgen geht's in unserer Reihe in die Bibliothek der ungelesenen Bücher, die nomadisch unterwegs ist. Und heute hat Ulrike Timm die Feuilletons von morgen gelesen, also Freitag, den 9. Januar.
Auftakt einer neuen Weltordnung. So überschreibt die Frankfurter Allgemeine ein Gespräch mit dem Historiker Daniel Marwetzki zu den Folgen von Trumps Angriff auf Venezuela. Marwetzki hat gerade ein Buch über die Neuordnung der Macht im 21. Jahrhundert veröffentlicht. Wie sollen sich da die Europäer verorten? Der Politologe gegenüber der FAZ, zweckoptimistisch und mit einem eigenen demokratischen Zukunftsangebot. Es hilft nichts, der alten Welt nostalgisch nachzutrauern. In Trumps Wiederbelegung der Monroe-Doktrin steckt immerhin ein Stück Realismus. Das amerikanische Imperium verkleinert den Raum, in dem es bereit ist, für Ordnung zu sorgen, sei es auch nur die Ordnung amerikanischer Interessen, und reduziert, global gesehen, seinen Anspruch auf Vorherrschaft. Den Europäern empfiehlt Daniel Marwetzki, für sich selbst eine regelbasierte Ordnung zu entwickeln, und zwar bis dahin, wo die eigenen Kräfte tatsächlich reichen. Will wohl sagen, nicht zu weit. Dann aber, lesen wir in der FAZ, wären die Europäer stark genug, Russland abzuschrecken und friedensstiftend in eine Welt hineinzuwirken, die sich dezentriert und neue Bündnisse zulässt. Das, fürchten wir, wird allerdings dauern. Und dann gilt ja auch noch, nur weil man etwas darf, sollte man es nicht unbedingt tun. Wir sind nicht mehr bei den politischen Disbalancen der Welt, sondern beim regierenden Bürgermeister von Berlin. Zugegeben, gemessen an der allgemeinen Weltlage ziemliches Pillepalle oder besser Pingpong. Zigtausende waren ohne Strom, aber Kai Wegner ging erst mal Tennis spielen, nur auf ein Stündchen, um den Kopf frei zu bekommen, verteidigte er sich. Als Tennisspieler weiß Wegner, was sowohl beim weißen Sport als auch in der Politik gilt. Timing ist alles. Seins hätte am Samstag kaum schlechter sein können, tadelt die Süddeutsche Zeitung. Die Frankfurter Allgemeine geht die Chose glossierend an und zitiert unter anderem den amerikanischen Schriftsteller David Foster Wallace. Tennis erfordert Köpfchen. Und fragt, ob die späte Ehrlichkeit Wegners, er habe eben mal kurz abschalten wollen, wohl reiche, um sein politisches Köpfchen aus der Schlinge zu ziehen. Die Hauptstadt kriegt in der FAZ übrigens noch weiter ordentlich eins drauf. Lennart Laberenz hat Mitarbeiter der Stadtreinigung begleitet und vermeldet, das Müllproblem sei tatsächlich schier uferlos. Und im Einzelfall auch ziemlich groß. Eine Gefriertruhe voller vergammelter Fischstäbchen oder kürzlich in einer Grünanlage ein Heizkessel. 2,5 Meter lang, 1,5 Meter hoch, eingeschlagen in knallrote Thermofolie. Da hat doch bestimmt jemand beim Einpacken seine DNA hinterlassen, fällt uns bei der Taz-Schlagzeile ein, Da Vinci-Code geknackt. Hintergrund der zugegeben scharfen Themenkurve, auf Kreidezeichnungen des Universalgenies hat man menschliche DNA gefunden. Klar, der Meister hat sie ja mal in der Hand gehabt. Aber mit über 500 Jahren Abstand ist das natürlich beeindruckend, solche Spuren herauszudestillieren. Kann man dann mit entschlüsselter DNA-Sequenz auch rauskriegen, was das Genie zum Genie macht? Frohlockt die Taz. Klappt nicht. Zum einen haben Da Vincis Werke über die Jahrhunderte wahrscheinlich so einige in Händen gehabt. Außerdem brauchte man, um das Genie tatsächlich dingfest machen zu können, genetische Referenzspuren. Also solche von Leonardos Verwandtschaft. Nachkommen jedoch hatte er keine. Seine Knochen wurden mehrfach umgebettet, das dürfte schwierig werden. Und überhaupt, aus einem einzelnen Y-Chromosom, meint wohl nicht nur die Taz, lässt sich denn doch kein ganzes Genie nachweisen.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.